Der Lügenfritz-Skandal sorgt weiter für Empörung. Und jetzt machen einige Bürger Friedrich Merz eine regelrechte Klartextansage. Doch die Kriminalisierung von Regierungskritik ist nur ein Symptom für den Zustand des politischen Establishments in Deutschland. Warum dessen Macht bröckelt? Mehr dazu heute im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Tricks mit der Statistik, wie kurz vor der Wahl hunderte Straftaten verschwinden und neuer TikTok-Trend, eine stille Verbeugung vor Henry Novak. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sind erneut unwahrscheinlicher geworden. So deuten Beobachter einen Brief des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Darin hatte Zelensky direkte Gespräche vorgeschlagen. Das Schreiben scheint jedoch vor allem geeignet, eine Absage aus Moskau zu provozieren. So sagte Zelensky Putin den Zusammenbruch seines politischen Systems voraus, sollte er nicht verhandeln. Für den Kreml wäre eine Zustimmung unter diesen Umständen mit einem erheblichen Gesichtsverlust verbunden. Schließlich würde Putin damit Verhandlungen zustimmen, die unter dem Eindruck einer offenen Drohung seines Kriegsgegners angeboten wurden. Die russische Führung reagierte prompt. Aus Moskau hieß es, Zelensky könne jederzeit zu Gesprächen in die russische Hauptstadt kommen. Ein Szenario, das ebenso als ausgeschlossen gilt. Gibt es plötzlich weniger Schusswaffendelikte in Berlin? Eine offizielle Statistik sorgt kurz vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus für Verwunderung. Nach Angaben der Innenverwaltung ist die Zahl der Straftaten mit Schusswaffen massiv zurückgegangen. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Antonin Brusek hervor. Demnach sank die Zahl der erfassten Delikte von mehr als 1.800 im Jahr 2024 auf nur noch 946 im vergangenen Jahr. Auf den ersten Blick ein großer Erfolg für Polizei und Landesregierung. Doch der Begleittext liefert eine andere Erklärung. Dort heißt es, aufgrund der seit 2025 veränderten Erfassung mit der Beschränkung auf relevante Straftaten ist eine Vergleichbarkeit der Berichtsjahre bis 2024 und 2025 nicht gegeben. Das bedeutet, durch eine Änderung der statistischen Erfassung wird ein Teil der Delikte nicht mehr berücksichtigt. Die Zahl der Straftaten sinkt damit auf dem Papier. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nach Angabe der Verwaltung selbst nicht mehr möglich. In der niedersächsischen Gemeinde Winsen, südlich von Hamburg, hat die Polizei am Freitag das örtliche Gymnasium evakuiert. Grund war nach Angaben der Polizeidirektion Lüneburg eine Bedrohungslage. Nach Medienberichten soll ein Schüler der 8. Klasse mit einer Bombe gedroht haben. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Nach Darstellung des Norddeutschen Rundfunks machte die Polizei auch keine Angaben zur Person des Verdächtigen. Es sind unterschiedliche Ereignisse und doch hängen sie zusammen. Denn an allen lässt sich der Zustand der politischen Klasse in der Bundesrepublik ablesen. Ein Sittengemälde aus unserer Demokratie, unser Thema heute im Schwerpunkt des Tages. So sah es vor 2 Tagen in New York aus. Portugal und Österreich wurden als nicht ständige Mitglieder aus Europa in den UNO-Sicherheitsrat gewählt. Deutschland fiel erstmals durch. Seitdem kannten etablierte Medien und Politiker in der Bundesrepublik nur ein Thema, die Blamage von New York. Vor allem die Reaktionen auf das Ergebnis sagen viel über den Zustand der Republik aus, meint Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens vor dem Auswärtigen Amt in Berlin.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist eine erstaunliche Theaterbühne, denn auf ihr werden gleich 2 Stücke zeitgleich aufgeführt. Zum einen spielen verfeindete Mächte, dass sie miteinander reden, obwohl sie sich nichts zu sagen haben. Zum anderen, die verschiedenen Wolfsrudel tun so, als gäbe es eine internationale Gemeinschaft. Und weil es sich dafür gut macht, dürfen auch immer ein paar Statisten mit Platz nehmen, die nicht ständigen Mitglieder. Ihr Privileg ist, dass andere so tun, als würde sie ihnen zuhören. Johann Wadephul bleiben solche Auftritte nun verwehrt, was den Außenminister sichtlich ärgerte, was die versammelte Journalie von Tagesschau, Spiegel, Zeit und Co. sichtlich aus der Fassung brachte. Und nur deshalb ist der Vorgang dann doch interessant. Denn er zeigt wieder einmal diese eigenartige Mixtur des BRD-Establishments. Dieses verbindet übersteigertes Sendungsbewusstsein mit dem kindlichen Drang nach internationaler Anerkennung für seine trotzigen Belehrungen. Zugegeben, diesen Hang hatten auch frühere Funktionseliten. Auch damals wurde Deutschland selten geliebt, aber eben doch geachtet. Als das Land noch eine wirtschaftliche Macht war, ein Sinnbild des Geisteslebens, als es war, was andere sein wollten. In Rumänien sagt man bis heute, eine Sache deutsch erledigen, wenn man sie besonders gut macht. Aber das war vor dem Kriechgang in die real existierende Vielfaltsrepublik. Was daraus geworden ist, schicken andere nicht auf die Bühne. Nicht mal als Hofnarren die Nachtvorstellung, also den Sicherheitsrat. Interessant war übrigens auch die Reaktion der politischen Klasse hier in Berlin. Die SPD forderte mehr Haltung bei der regelbasierten internationalen Ordnung. Immerhin, bis September ist die BRD in New York ja noch vertreten durch das Gossip Girl in der Generalversammlung. Die Vielfaltsrepublik, die Mischung aus Verfall und Arroganz, ist also angemessen repräsentiert.
Doch dünnhäutig und permanent entrüstet ist das deutsche Establishment nicht nur mit Blick auf die UNO. Wer etwa Kanzler Friedrich Merz als Lügenfritz bezeichnet, muss unter Umständen einen Monatslohn Strafe zahlen. So entschied es das Amtsgericht Öhringen in einem viel diskutierten Fall. Es ist nur das jüngste Beispiel in einer langen Reihe von Ermittlungen wegen Politikerbeleidigung. Das Bundeskanzleramt wollte sich auf Nachfrage von Auf1 nicht zu dem Fall äußern. Auch gegenüber der Bundespressekonferenz verweigerte ein Regierungssprecher praktisch jede Stellungnahme. Doch angesichts der öffentlichen Debatte scheint inzwischen selbst die CDU am Schadensbegrenzung bemüht zu sein. Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich offen für einen Vorschlag aus Sachsen, den entsprechenden Straftatsbestand abzuschaffen. Mit Blick auf Fälle wie den Lügenfritz-Strafbefehl erklärte er, die Menschen schütteln den Kopf. Auch Auf1 wollte wissen, wie die Bürger darüber denken. Unser Reporter Roy Grassmann hat sich vor dem Kanzleramt in Berlin umgehört.
Dass die jetzt einen anderen Status haben, das sehe ich überhaupt nicht, weil das ist am Ende, muss in deren Gehalt mit drin sein, dass die solche Sachen dann auch aushalten und die Meinung auch ertragen. Meinungsäußerung ist mit das Wichtigste und die einzige Freiheit, die uns noch bleibt.
Ich meine, dass das nicht langsam, sondern schnell abgeschafft werden muss. Dieser Paragraph ist absolut überflüssig. Ganz im Gegenteil, ist nicht nur überflüssig, ist geradezu eine Unverschämtheit, dass sich dort die Politiker oder die Amtsträger Sonderrechte rausnehmen. Und mal abgesehen davon ist auch das, was bislang aufgetaucht ist, der Lügenfritze, was sind das noch für andere? All das, was bislang Pinocchio und so weiter, gehört für mich zur ganz normalen Kritik hinzu, was ein bisschen drastischer ausgedrückt ist, gehört aber zur Meinungsfreiheit.
Ich finde, wenn man sich als Politiker in so einer öffentlichen Rolle und so einer wichtigen öffentlichen Rolle durch eine Aussage wie Lügenfritz in einem Online-Portal angegriffen fühlt, dann ist man vielleicht für die Rolle einfach gemacht.
Die Stimmung unter den Deutschen ist also eindeutig. Doch statt sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, reagieren Politiker und Justiz auf Begriffe wie Lügenfritz oder Schwachkopf weiterhin mit Strafbefehlen und mitunter sogar mit Hausdurchsuchungen. Auch das könnte erklären, warum die etablierten Parteien immer häufiger an den Wahlurnen scheitern. Am kommenden Sonntag wird in Aue-Bad Schlema im Erzgebirge ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der Urnengang in der Stadt mit rund 19.000 Einwohnern sorgt bereits jetzt überregional für Aufmerksamkeit. Sogar die New York Times hat über die Wahl berichtet. Der Grund: neben dem CDU-Kandidaten Markus Hoffmann steht mit Stefan Hartung auch ein Kandidat der Freien Sachsen auf dem Stimmzettel. In der ersten Runde lag Hartung mit 29% sogar auf Platz 1. Zudem könnte er einen Teil der 18% AfD-Wähler aus dem ersten Wahlgang für sich gewinnen. Der Ausgang der Wahl gilt daher als offen. Für etablierte Medien ist Hartung ein Rechtsextremist. Die örtliche Zeitung Freie Presse titelte sogar: In Aue-Bad Schlema liegen vor der Wahl die Nerven blank. Hartung selbst schreibt in seiner Wahlbewerbung, er wolle als Bürgermeister einen Wandel hin zu einer echten Demokratie anführen. Er ist überzeugt, die Bindung an das alte Parteiensystem gehe überall zurück.
Weil die Menschen merken, dass diese Parteien in vielen Belangen einfach korrupt sind und nicht die Interessen der Bürger vertreten, sondern halt Lobbyinteressen. Und das ist halt unser Ansinnen, dass wir diese Strukturen überwinden wollen, dass wir eine freie, eine wirkliche demokratische Gesellschaft schaffen wollen, wo eben nicht der Parteienklüngel das Sagen hat, sondern wo wieder die Bürger, wo der Souverän, als der demokratische Souverän, das Sagen hat und letztendlich die Entscheidungen trifft, in Volksabstimmungen, in Bürgerentscheiden und so weiter.
Das vollständige Interview mit Stefan Hartung finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die politische Kaste in der BRD verliert zunehmend die Nerven und Auf 1 hält Ihnen den Spiegel vor. Mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen können Sie uns dabei helfen. Die Bundesrepublik Deutschland darf auch abgelehnten Asylbewerbern Leistungen nicht kürzen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag entschieden. Die Richter begründeten ihr Urteil mit der Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten, Asylbewerbern einen, Zitat, angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. Dazu zählen nach Auffassung des Gerichts ausdrücklich auch Geldleistungen. Migranten müsste der individuelle Erwerb von Verbrauchsgütern möglich sein, etwa von Fahrkarten oder Kommunikationsmitteln. Zudem müsse ihre Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben sichergestellt werden. Diese Ansprüche enden nach Ansicht des EUGH nicht bereits mit der Anordnung einer Abschiebung, sondern erst mit deren tatsächlichem Vollzug. Geklagt hatte ein Afghane, der von Deutschland nach Rumänien abgeschoben werden sollte. Nachdem die Abschiebung angeordnet worden war, erhielt er nur noch Unterkunft sowie Sachleistungen für Ernährung, Körperpflege und Gesundheit. Die endgültige Entscheidung trifft nun das Bundessozialgericht. Dabei muss es jedoch die Vorgaben aus Luxemburg berücksichtigen. In Großbritannien geht die Debatte über die Folgen der Antirassismus-Ideologie weiter. Auslöser sind die Bilder rund um den Tod des 18-jährigen Henry Novak und die von vielen Briten als unzureichend empfundene Reaktion von Politik und Medien. Nun verbreitet sich auf TikTok ein neuer Trend. Nutzer veröffentlichen Videos, in denen sie zum Gedenken an Henry Novak niederknien. Damit erinnern sie bewusst an die Black Lives Matter-Bewegung nach dem Tod von George Floyd vor 6 Jahren und fordern eine vergleichbare öffentliche Reaktion auf den Fall Novak. Das christlich-konservative Café Stay in Leipzig muss nach insgesamt 26 Angriffen aus dem linken Milieu schließen. Das teilten die Betreiber von der Freikirche Sihl in einer Presseerklärung mit. Die teilweise erheblichen Sachschäden durch die wiederholten Attacken seien nicht mehr zu bewältigen. Allein ein Angriff mit Buttersäure habe Kosten von rund 20.000 Euro verursacht. Zu den Taten bekannten sich nach Angaben der Betreiber regelmäßig Linksextremisten auf der Plattform Indie Media. Offenbar gab es auch Bezüge zur LGBTQ-Szene. So wurde etwa der Schriftzug Be Gay auf Deutsch Sei schwul an die Fassade gesprüht. Die BSW-Fraktion im Leipziger Rathaus verurteilte die Angriffe gegenüber Auf 1 scharf. Wörtlich heißt es, diese autoritäre Geisteshaltung, anderen Menschen die eigene Lebensweise auch durch Gewalt aufzuzwingen, ist symptomatisch für bestimmte Teile linker und grüner Gruppen. Weiter spricht die Fraktion von einem, Zitat, offenen Angriff auf einen Teil der weltweiten Christenheit. Auch die CDU-Fraktion verurteilte die Vorfälle gegenüber Auf 1 als, Zitat, Angriffe auf die Religionsfreiheit. Österreichs Bundesregierung hat während der Corona-Zeit fast 200 Millionen Selbsttests gekauft. Das geht aus einer Anfragenbeantwortung an die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Magistra Katajun Pracher-Hielander hervor. Demnach wurden insgesamt 188,4 Millionen Tests erworben. Zum Vergleich: Österreich hat etwa mehr als 9 Millionen Einwohner. Rechnerisch plante die Bundesregierung also mit rund 21 Tests pro Kopf. Die Kosten dafür beliefen sich auf etwa 262,5 Millionen Euro an Steuergeld. Dabei handelt es sich ausschließlich um Selbsttests, die über Apotheken verteilt wurden. Die tatsächlichen Ausgaben für Corona-Tests lagen jedoch noch deutlich höher. So bezuschusste der Bund unter anderem die Beschaffung von Tests für Krankenhäuser. Hinzu kamen weitere Kosten, etwa für die regelmäßigen Testungen von Mitarbeitern in Ministerien. Einer der weltweit bekanntesten Virologen, Vincent Münster, muss sich in den USA wegen des mutmaßlichen Schmuggels von Affenpockenviren vor Gericht verantworten. Der Vorfall ereignete sich bereits im Januar. Bekannt wurde er jedoch erst jetzt, nachdem die Anklageschrift veröffentlicht worden war. Münster soll am 25. Januar bei der Einreise über den Flughafen Detroit kontrolliert worden sein. Dabei entdeckten Sicherheitsbeamte nicht weniger als 113 Probenampullen in Styroporboxen. Deklariert waren diese als Diagnose- und Testmaterial. Untersuchungen ergaben, dass Münster unter anderem Affenpocken- und Windpockenerreger sowie menschliche DNA-Proben transportierte. Bislang wurden allerdings erst 20 der Ampullen untersucht. Was sich in den übrigen Behältern befindet, ist daher bislang nicht bekannt. Zu seinem Motiv machte der Virologe keine Angaben. Gegenüber den Behörden erklärte er lediglich, Zitat, "Das mache ich ständig." Während der Corona-Zeit galt Münster in den Massenmedien als einer der renommiertesten Virologen weltweit. Am Rande des Remigration Summit konnte auf 1-Reporter Roy Grassmann mit Martin Sellner sprechen. Im kurzen Interview erklärt Sellner, was er mit seinem neuesten Projekt, dem Institut für Remigration, erreichen will, warum er ein solches Institut für notwendig hält und vieles mehr.
Ja, ich denke mal, unseren Zuschauern muss ich ihn nicht mehr vorstellen. Hier haben wir Martin Sellner und man kann ja eigentlich sagen, der Remigration Summit, das passt sehr gut zu ihrem neuesten Projekt und zwar zum Institut for Remigration. Da würde ich einfach mal fragen, was für Ziele verfolgen Sie mit dem Institut?
Wir können es auch gerne auf Deutsch sagen, das Institut für Remigration. Wir sind zweisprachig unterwegs, aber völlig richtig, von Anfang an ausgelegt auf ganz Europa. Wir wollen damit eine Lobby schaffen, einen Denkfabrik, einen Think Tank für das Thema Remigration. Es gibt im Moment in Europa von tausenden registrierten NGOs und Lobbyorgas keine einzige, die voll und ganz fokussiert ist auf Demografie, Bevölkerungsaustausch und Remigration. Das sind wir. Wir werden die Daten sammeln, visualisieren, wir werden die Elite vereinen, die Young European Leaders und wir wollen zu einer Lobbyorganisation werden, die rechte Politiker belohnen und loben kann, wenn sie gute Dinge tun, aber auch durchaus kritisch ins Visier nehmen wird, wenn sie ihre Wähler verraten.
Weit ist an dieses Projekt schon gediehen. Ich meine, haben Sie auch Förderer oder wie finanzieren Sie dieses Projekt?
Wir haben im Moment einige Förderer, die auch jetzt in der Aufbauphase der letzten Monate das Projekt schon finanziert haben. Das sind Privatpersonen, denen ich sehr dankbar bin, weil sie geglaubt haben an das Projekt. Jetzt, wo wir in die Öffentlichkeit treten, hoffe ich, dass auch einige Menschen, die das, was bisher geleistet wurde, was ich bisher gemacht habe, gut finden, der Ansicht sind, dass dieser Effekt vergrößert werden soll. Denn tatsächlich habe ich die meisten Dinge die letzten Jahre alleine gemacht, als Ein-Mann-Aktivismus-Armee. Und wenn ich jetzt ein Team habe, ein Büro, ein Institut, dann kann ich diesen Effekt vergrößern, kann mich multiplizieren, indem Leute mal hier sind, mal da sind, indem wir ein Netzwerk aufbauen. Wir haben jetzt bereits jetzt mit dem Institut schon so viele IT-Experten, Demografie-Experten, Professoren, Wissenschaftler, Aktivisten, Redakteure gewonnen, die mitarbeiten, mitmachen wollen. Das heißt, wenn man darin jetzt investiert, dann ist das wirklich der Schlüssel zu einer großen Veränderung. Ich hoffe also, dass wir über das patriotische Vorfeld und die patriotische Zivilgesellschaft dieses Institut gestemmt kriegen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja dieses Institut auch als Denkfabrik fungieren. Hoffen Sie denn, dass auch die rechten Parteien in Europa von diesem Institut partizipieren, also dass sie auch diese Erkenntnisse annehmen? Weil es gibt ja doch noch in der AfD einige, die so ein bisschen, eine Art Distanzierter zu ihrer Person zeigen.
Das stimmt. Leider gibt es auch Leute, die den Schuss nicht gehört haben und meinen, in dieser Zeit wäre es wichtig, sich zu distanzieren, also zurückzugehen. Ich sage, wir müssen vorpreschen. Ich glaube, wir haben bereits bewiesen, dass wir mit Begriffen wie Remigration eine Breitenwirkung erzielt haben, bis über den Atlantik, viele Amerikaner heute auch hier. Und was wir machen werden, ich kann mal ein paar Details verraten, wir machen ein Briefing, also ein exklusives, faktenbasiertes Briefing, hocheffizient für einen gewissen Kreis an Politikern, an Influencern, an Journalisten. Und da kann sich auch jeder privat bewerben, anonym bewerben. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, von unseren Dossiers, unseren Forschungsergebnissen zu partizipieren. Ich glaube, langfristig werden wir uns damit durchsetzen. Und ich glaube auch, dass langfristig, man sieht es überall, alle patriotischen Parteien in Europa diese Idee, diesen Begriff übernehmen werden. Und zwar von Restore Britain über Jäger, über Vox, über Lega Fratelli bis hin zur FPÖ und AfD. Denn Remigration ist die Zukunft und ohne Remigration hat Europa keine Zukunft.
Ist Ihr Projekt schon auf breites Interesse gestoßen?
Absolut. Es gab bereits jetzt schon noch in der zarten Vorphase Berichterstattung der Bild. Leute schreiben uns an. Ich glaube, wir sind genau am Puls der Zeit. Genau danach suchen die Leute. Und ich glaube, daran scheitert es auch ein wenig bisher im rechten Lager. Wir haben großartige Sender, auch wie auf eins einer ist. Wir haben Aktivisten, wir haben Influencer. Aber jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und die Linken haben im Hintergrund Thinktanks, die Antonio-Stiftung, ja, die ganzen NGOs bezahlt von Soros. Und das ist der Grund, warum sie alle dieselbe Botschaft verbreiten. Diese Begriffe, die wir gehört haben, wieder und wieder, während Corona, während Black Lives Matter, dieses Message Control, Agenda Setting, das wird im Hintergrund strategisch, kommunikationsstrategisch ausgearbeitet von Thinktanks, die ganz genau vorher testen, welche Begriffe kommen gut, welche Sätze kommen gut. Das Problem ist, das wirkt. Das ist effektiv, damit gewinnen die Linken und die Rechten kommunizieren nicht, sondern sie plaudern. Man sagt mal dieses, dann jenes. Und wenn ich jetzt eine Person frage, was ist der bemerkenswerteste Satz, den zum Beispiel eine Meloni gesagt hat oder ein rechter Politiker? Was fällt uns ein zu unseren Politikern? Bei Trump, der kann das. Build the wall, make America great again. Und wir müssen das auch lernen, gezielt, einheitlich, strategisch zu kommunizieren, um all diese Stunden an Reichweite, all diese Arbeit in Demos, in Aktionen auch sinnvoll einzusetzen. Also was wir machen wollen mit dem Institut ist, die bestehenden Ressourcen an Reichweite, an Finanzen, an Menschen durch strategische Beratung und Konzepte immer besser zu fusionieren, immer stärker zu machen, um den Remigrationseffekt wieder und wieder zu wiederholen.
Die Massenmedien sprechen über Martin Sellner. Auf 1 spricht mit ihm. Mit einem Klick auf das Spendenformular helfen Sie der Meinungsvielfalt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und vor allem ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.